HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen. Das Schlossgrabenfest in Darmstadt ist eine der größten Open-Air-Veranstaltungen in Deutschland. Doch letztes Jahr wurde dort nicht nur friedlich gefeiert, am Rande des Events kam es zu Ausschreitungen. Eine Menschenmenge attackierte die Polizei, Flaschen und andere Gegenstände flogen in Richtung der Beamten. Einige der Angreifer waren vermummt. Innenminister Beuth sprach später von einem Angriff auf den Rechtsstaat. Insgesamt wurden 22 Polizisten verletzt, die Staatsanwaltschaft leitete mehr als 150 Ermittlungsverfahren ein und erhob 30 Anklagen. Nun gab es das erste Urteil gegen einen 19 Jahre alten Mann aus Mörfelden-Walldorf. Reporterin Anna Vogel hat den Prozess vor dem Amtsgericht in Groß-Gerau verfolgt und wir wollten von ihr wissen, was dem Angeklagten denn genau zur Last gelegt wurde.
Also der 19-Jährige soll in dieser Nacht eben mitten in der Menschenmenge gestanden haben und da eben auch ganz vorne. Und dann hat er sich gebückt und Flaschen aufgehoben, zwei Glasflaschen, die soll er dann auf eine Gruppe von Polizisten geworfen haben und dabei immer auch Beleidigungen gebrüllt haben. Diese All Cops are Bastards Sprüche, das heißt, alle Polizisten sind Bastarde. All das, was da passiert ist, ist aber auf einem Video festgehalten und er hat das dann auch ohne Umschweife alles zugegeben und er hat mehrmals betont, dass er sein Verhalten eben heute sehr bereut.
Und wie hat der Angeklagte begründet, was er da in der Nacht getan hat?
Tatsächlich hat er da selbst nicht wirklich eine Antwort darauf. Also er hat die Videos im Gerichtssaal dann nochmal gesehen und da stand er dann mit hängenden Schultern da, hat immer wieder auch mit dem Kopf geschüttelt und er hat erzählt, eigentlich wollte er an diesem Abend immer nur Spaß haben. Aber er hat dann eben seit dem Mittag schon getrunken, 1,5 Wodkaflaschen sollen das gewesen sein. Und zu diesem Zeitpunkt damals im Juni war er arbeitslos, er war frustriert und diese Menschenbewegung, diese Massenbewegung, die da entstanden ist, die war dann für ihn wie eine Art Ventil, so hat er es beschrieben.
Das Urteil gegen den Mann ist ja nicht besonders hoch ausgefallen mit 2 Wochen Jugendarrest, einer Geldstrafe und einem Anti-Aggressionstraining. Woran mag das gelegen haben? Vielleicht daran, dass das, was man ihm nachweisen konnte, nicht so als gravierend eingestuft wurde?
Also gravierend fand der Richter sein Fehlverhalten schon. Er hat aber auch von schwerer Schuld gesprochen. Aber er hat eben auch berücksichtigt, dass dieser junge Mann bei den Ausschreitungen nicht besonders geplant vorgegangen ist. Also er hatte zum Beispiel einen auffälligen gelben Hut getragen und sich nicht vermummt. Das heißt, man hat ihn hinterher auf den Videos auch leicht wiedererkennen können und er hat deutlich Reue gezeigt. Aber genau das nimmt ihm die Staatsanwältin nicht wirklich ab. Sie glaubt, ihm würde eben vor allem leid tun, welche Konsequenzen das jetzt alles für ihn hat. Und deshalb hat sie heute auch nochmal angekündigt, in Berufung zu gehen.
Insgesamt sind ja 157 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Das heißt, das war jetzt erst der Auftakt und da folgen noch etliche Verfahren, oder?
Ja, genau. Also es sind 30 Prozesse auf jeden Fall schon geplant und da müssen sich vor allem junge Menschen verantworten bis zum Alter von 23, wobei die Vorwürfe da wohl sehr unterschiedlich schwer wiegen. Also es gibt die, die nur Beleidigungen gebrüllt haben sollen. Dann gab es die, die eben Nachschub an Flaschen geholt haben und die dann an die Werfe gegeben haben und zu denen gehört dann eben auch der 19-Jährige. Der hat nämlich tatsächlich mit Glasflaschen auf Polizisten geworfen.
Informationen waren das von Reporterin Anna Vogel. Vor 22 Jahren geriet ein Polizeibeamter aus Lorch im Rheingau-Taunus-Kreis in den Verdacht, zusammen mit seiner Geliebten seine Ehefrau in der Badewanne ertränkt zu haben. Beiden konnte nichts nachgewiesen werden, aber Jahrzehnte später fanden Spezialisten des LKA Spuren der Geliebten auf dem Arm der Getöteten. Der Mann und seine Geliebte kamen daraufhin in U-Haft. Dann hat der Prozess vor dem Landgericht Wiesbaden begonnen. Doch nun muss die Staatsanwaltschaft einräumen, dass immer noch Beweise fehlen. Daher wurden die Angeklagten vor dem Wiesbadener Landgericht nun freigesprochen. Mehr dazu von Andrea Bonhagen.
Anne war 32, als sie in der Badewanne starb, mit einer hohen Dosis Schlafmittel im Körper. Das ist 22 Jahre her. Für Inge Zaumseil, die Mutter von Anne, ist es schwierig, im Gericht zu sein.
Das ist unheimlich belastend. Das ist ganz, ganz schlimm. Das ist die Hölle eigentlich. Ich muss das machen. Ich muss einfach dabei sein, weil es geht ja um mein Kind.
Was damals mit Anne geschah, konnte auch im Prozess nicht geklärt werden. Möglicherweise saßen ihr Mann und seine Freundin zu Unrecht ein Jahr in Untersuchungshaft. Möglicherweise sind sie aber auch schuldig. Staatsanwalt Andreas Schneider.
Ich denke nicht, dass man nach so einem Prozess hier von Zufriedenheit sprechen kann. Es geht ja darum, dass wir versuchen, den Sachverhalt größtmöglich aufzuklären. Und da waren wir hier eben an Grenzen gestoßen.
Zunächst gab es nach 22 Jahren genug Indizien für eine Anklage. Winzige DNA-Spuren von der Geliebten auf dem Oberarm der Toten. Ein Ehemann, der widersprüchliche Angaben macht. Und verschwundene Tagebücher. Dazu kam der Verdacht, der Mann hätte seine Frau mit dem Schlafmittel Rohypnol im Federweißen betäubt, um sie dann zu ertränken. Andreas Schneider.
Es wurden Stärkekörner im Federweißer festgestellt. Stärke ist kein Bestandteil von Federweißer. Allerdings konnten wir in der Hauptverhandlung auch nicht klären, woher diese Stärke kommt. Sie kann von Rohypnol-Tabletten kommen, sie kann von anderen Zusätzen von anderen Tabletten kommen. Das konnten wir hier nicht klären.
Es gab ein Motiv. Beide Ehepartner hatten neue Partner gefunden. Eine Trennung stand im Raum. Die Frau hatte allerdings eine Erbschaft von 300.000 Euro gemacht. Es gab ein Haus und eine Lebensversicherung. Im Prozess wurde aber klar, ebenso wie die Stärkereste am Federweißen sind auch die anderen Indizien nicht hieb- und stichfest. Nach Anhörung von Gutachtern sind neben Mord aus Habgier ebenso auch andere Szenarien vorstellbar.
Als verschiedene Möglichkeiten kamen hier zum einen ein Unfall in Betracht, ein Sturzgeschehen in der Badewanne. Es kam in Betracht eine versehentliche Überdosierung mit Rohypnol. Ein Suizid kam auch in Betracht, wobei der meines Erachtens sehr unwahrscheinlich gewesen wäre.
Inge Zaumseil bleibt überzeugt, dass ihr Ex-Schwiegersohn schuldig ist. Es fällt ihr schwer, den Freispruch zu verstehen.
Ich habe ihn damals als Schuldigen angesehen und diese Meinung habe ich nie ändern können. Denn es gab ja so viele Dinge, die darauf hingewiesen haben. Die vielen Fakten, die zusammengetragen wurden, die sind für mich so eindeutig und ich kann es gar nicht verstehen.
Sie ist überzeugt, dass die Mitangeklagte, neue Freundin des Mannes, Zugang zum Schlafmittel Rohypnol hatte. Dass es ein großer Fehler war, dass der Mann ihrer Tochter, ein Polizeibeamter, vor 22 Jahren nicht als Verdächtiger galt und von seinen Kollegen vor Ort, so erzählt sie, getröstet wurde statt vernommen.
Ein Beitrag war das von Andrea Bonhagen. Der Obelisk des nigerianisch-amerikanischen Künstlers Olu Ogwibe war eines der bekanntesten Werke der Documenta 14 vor zwei Jahren. Das Kunstwerk widmet sich dem Thema Flucht. Nach monatelangem Streit um einen Standort hatte die Stadt Kassel allerdings das Kunstwerk in einer Nacht- und Nebelaktion abbauen lassen. Der Künstler wollte sein Kunstwerk ursprünglich auf einem zentralen Platz in der Innenstadt aufstellen. Die Stadt lehnte das jedoch ab. Nun hat man sich jedoch geeinigt, der Obelisk steht ab jetzt wieder in der Kasseler Innenstadt, und zwar in der Treppenstraße. Reporterin Maike Bratke war für uns bei dem Aufbau dabei.
Ein Betonteil nach dem anderen schwebt mithilfe eines Krans über dem Platz und wird vorsichtig platziert. Die drei Teile bilden eine 16 Meter hohe graue Säule. Am Ende kommt noch die silberfarbene Spitze obendrauf und nun ist er zurück, der Obelisk. Viele Kassler haben den Aufbau verfolgt und sind froh über die Rückkehr.
Ich finde es wunderbar, dass er wieder da ist. Wäre ja schade, auf dem Bauhof ihn verrotten zu lassen.
Ich finde das sehr in Ordnung. Ich war auch auf dem Königsplatz einverstanden, aber ich bin hier genauso einverstanden. Ich finde das sehr schön, dass er hier bleiben durfte.
Ursprünglich stand der Obelisk auf dem zentralen Königsplatz. Dort hatte ihn der Künstler Olu Ogwibe für die Documenta 2017 platziert. Danach begann ein monatelanges Hin und Her. Erst war der Kaufpreis von 600.000 Euro zu hoch. Es konnten nur 126.000 Euro gesammelt werden. Dem stimmte der Künstler trotzdem zu, aber nur, wenn der Obelisk auf dem Königsplatz bleibt. Das ging dann wiederum auch nicht und so wurde die Säule im vergangenen Oktober in einer Nacht- und Nebelaktion abgebaut. Oberbürgermeister Christian Geselle erklärt warum.
Das war so nötig, ich würde es auch immer wieder so machen. Die Stadtverordnetenversammlung hat auch beschlossen, dass er nicht auf dem Königsplatz bleiben soll. Der Erfolg gibt mir am Ende recht. Es war der einzige Weg, den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung umzusetzen, einen vernünftigen Alternativstandort anzubieten. Und zwei Tage nach dem Abbau hat mich der Künstler ja angerufen hat sich gemeldet bei uns, hat gesagt, okay, wir bauen das jetzt um, das macht Sinn.
Je nachdem, aus welcher Richtung man auf den Obelisken zugeht, liest man seine Inschrift in einer anderen Sprache. In Arabisch, Türkisch, Englisch und Deutsch steht dort, ich war ein Fremdling und ihr habt mich beherbergt. Diese Aussage macht den Obelisken für viele Kassler so wichtig.
Das passt einfach hierher. Wir haben sehr viele Ausländer jetzt hier und das ist international ein gutes Zeichen.
Ich finde das ganz wichtig, dass Kassel ein Zeichen setzt, weil Kassel ist eine unheimlich weltoffene und gastfreundliche Stadt. Und umso schöner ist es, dass dann halt so ein Statement in so einer Stadt steht.
Ja, ich finde das toll eigentlich. Das redet über die verschiedenen Leute, die hier in Deutschland leben. Und das ist wie ein Willkommen.
Der Obelisk ist zurück in der Kasseler Innenstadt. Maike Bratke hat berichtet. Bei eBay sind bislang unbekannte Filmaufnahmen von Fulda aus dem Jahre 1936 aufgetaucht. Der Fulda Stadtarchivar hat eifrig mitgesteigert und den Film gekauft. Der Film zeigt auf 4 Minuten 22 die privaten Schmalfilmaufnahmen eines BASF-Technikers, der seinen privaten Familienausflug in die Stadt gefilmt hat. Man sieht auf den Aufnahmen auch Gebäude, die im Krieg zerstört wurden. Der Film hat historischen Wert, weil es nämlich nur wenige Bewegtbilder von Fulda vor dem Krieg gibt. Michael Pörtner berichtet.
Eine Familie spaziert durch die Sehenswürdigkeiten von Fulda. Der Dom ist groß im Bild, die Michaelskirche, die Orangerie, das Stadtschloss. Das Barockviertel sieht auch in Schwarz-Weiß kaum anders aus als heute. Stadtarchivar Thomas Heiler kann dem Stummfilm trotzdem etwas abgewinnen. Bewegte Bilder von vor dem Krieg von Fulda sind nämlich selten.
Die Aufnahmen sind 1936 gemacht worden, das ist eindeutig dokumentiert. Und der erste Schwenk geht über die Lange Brücke vor ihrer Zerstörung. Das ist natürlich auch für uns interessant, die wurde ja 1945 zerstört. Man sieht im Hintergrund den Frauenberg. Und der Autor des Films schwenkt nun Richtung Dom und Richtung Innenstadt.
Die Privataufnahmen wurden von einem Techniker beim Chemiekonzern Bayer in Leverkusen gedreht. Der Film stammt aus dem Nachlass der Familie. Er wusste, was er tat. Die Bilder sind ohne Stativ frei Hand aufgenommen, trotzdem kaum verwackelt. Mancher Schwenk erscheint etwas hektisch. Natürlich alles ohne Ton. Der wurde damals, wenn überhaupt, getrennt aufgenommen. Das Filmmaterial ist Zelluloid, ein 9,5 mm Schmalfilm. Das Filmformat ist heute vergessen, es wurde vom 8 mm Format verdrängt.
Es gibt ein paar Spezialfirmen, die solche Filme nun digitalisieren. Das ist wichtig. Der Film wird zwar schon nicht länger halten als die DVD, wo das dann draufkommt, aber die DVD kann man natürlich ständig umkopieren. Wir hoffen, dass wir dann also bei dem Digitalisieren diese ganzen Hell-Dunkelstellen, die immer wieder kommen, dass wir das einigermaßen normalisieren können.
Der Film ist nur etwas länger als 4 Minuten, aber die Aufnahmen sind sehr lebendig. Immer wieder im Bild sind die Mutter und 2 Kinder. Der Junge trägt einen Matrosenanzug. Manchmal winken und lachen sie in die Kamera. Ein altertümliches Auto fährt durchs Paulustor. Die Mönche vom Frauenberg laufen fast nach Drehbuch. Solche Szenen sind selten und gesucht. Gefunden hat Stadtarchivar Heiler den Film bei eBay. Über 30 Gebote haben den Preis hochgetrieben. Für 336 Euro bekam er schließlich den Zuschlag.
Wir sind öfters auf eBay unterwegs. Wir gucken nach. Also inzwischen finden wir kaum noch was, was für uns von Interesse ist, weil wir eigentlich schon alles haben. Aber das war jetzt hier die große Ausnahme. Also da mussten wir zuschlagen. Wir haben keinen eigenen eBay-Etat. Aber natürlich, wenn solche Dinge auf dem Markt angeboten werden, dann können wir mit unserem regulären Etat dann dort uns Dinge für die Allgemeinheit sichern.
Fulda feiert in diesem Jahr Stadtjubiläum. 1275 Jahre. Bei passender Gelegenheit soll der Film demnächst öffentlich gezeigt werden.
Michael Pörtner hat berichtet und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Die finden Sie wie immer auch zum Nachhören auf hrinforadio.de.